Es gab vor einigen Jahren in den USA und bestimmt auch in Deutschland, ich glaube, ihr könnt es gar nicht sehen da drüben, ne? Einen wunderschönen Bumper-Sticker, einen Autoaufkleber, der hieß Jesus is the answer. Gab es wahrscheinlich auch im Deutschen. Jesus ist die Antwort. Und da ist man dann rumgefahren, bis ein schlauer Atheist auf den coolen Sticker gekommen ist. To what question? Zu welcher Frage? Ich habe schon einige Kurse unterrichtet und ich mache mir gerne ein kleines Spiel daraus am Anfang. Dieses Wort Evangelium, da kommen wir gleich zu. Wir werden ja, wir haben uns letzten Sonntag schon und werden auch diesen Sonntag uns damit beschäftigen, Mythen, die wir glauben. Mythen, die wir glauben, also irgendwas, was sich eingeschlichen hat, warum auch immer, und das wir so als Faktum nehmen, ohne es zu hinterfragen. Und was ich oft mache in den Kursen, ist die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Evangelium? Und es ist erstaunlich, und ich wette, wenn ich jetzt hier in die Reihen rumgehen würde, würde ich über 200 verschiedene Antworten auf diese Frage bekommen. Was ist das Evangelium? Ich würde gerne aber mal, dass ihr mal versucht, und ihr dürft reinschreiben, ich versuche es aufzuschreiben, mit einem Wort zu sagen, was ist das Evangelium? Keine rhetorische Frage, ihr dürft tatsächlich reinschreien und eine Wort. War das Jesus eben am Schluss? Oh, das ist aber schön. Versöhnung? Okay, ich hör mal auf, das ist mir jetzt zu schnell. Oh, haben wir ja alle gesagt, ne? Hoffnung. In einem Wort, das Evangelium ist tatsächlich Jesus. Das werden wir am Schluss noch sehen, warum das so ist. Wenn wir nur ein Wort haben, ist die einfachste Antwort auf die Frage, was ist das Evangelium? Jesus. Das Problem ist, wenn wir aber nur Jesus sagen, weiß keiner, was sie damit meinen. Also müssen wir das ein bisschen ausschmücken. Eine falsche Antwort wäre gewesen, an Jesus glauben. Das ist die Antwort auf das Evangelium. Oder liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind Auswirkungen des Evangeliums. Was ist aber jetzt eigentlich das Evangelium? Wie gesagt, die einfache Antwort wäre Jesus. Aber da kommt es darauf an, mit wem wir sprechen. Ob das so verstanden wird, was wir damit meinen. Eine etwas ausführlichere Antwort wäre, was Gott in Jesus Christus getan hat und auch immer noch tut, speziell in seinem Tod und seiner Auferstehung. Aber auch da, je nachdem, mit wem wir sprechen, muss man das vielleicht etwas ausführen. Es geht im Evangelium um Transformation, Konsumation und Versöhnung. Es geht um verändertes Leben. Es geht darum, dass Gott letztendlich, wie wir es gesungen haben, alles ausfüllt. Dazu kommen wir aber später noch mehr. Erstmal anmachen. Der Mythos. Na? So. Der Mythos, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist: Evangelium ist gleich Sündenvergebung. Ist das ein Mythos? Stimmt das nicht? Dass das Evangelium Sündenvergebung ist? Oder ist das Evangelium vielleicht mehr als Sündenvergebung? Und warum ist es wichtig zu verstehen? Warum sollten wir verstehen, was das Evangelium ist? Eins der Probleme besteht darin, dass wir versuchen oder versucht sind, Gottes Geschichte und sein Wirken durch Israel und Jesus auf eine Geschichte zu verkürzen, die um mich und Gott geht. Also ich bin auf einmal im Zentrum von Gott. Wir kürzen somit Gottes Geschichte, in der es um Gott, seinen Messias und sein Volk geht, in ein Evangelium, wo es nur noch um mich und Gott geht. Christus und seine Gemeinschaft wird zum Individualismus verkürzt. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Johnny Cash? Also nicht persönlich, aber mal gehört vielleicht. Er hat ein schönes Lied mal gesungen, das heißt My Own Personal Jesus. My Own Personal Jesus. Mein eigener persönlicher Jesus. Und genau das kritisiert er in diesem Lied. Dieses Individuelle dahinter. Wir brauchen aber beides. Das Evangelium beinhaltet uns als Einzelne, ja, aber es ist wesentlich größer als das. Jesus wird manchmal, und ich weiß, die jetzt von Basic Training, ich weiß, ihr habt nächste Woche eine Unterrichtseinheit dazu, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts falsch. Manchmal wird das Evangelium so erklärt, also ihr müsst jetzt da drüben euch den Punkt denken irgendwie. Hier, das habe ich nicht ganz hingekriegt, hier steht so ein Männchen drauf und normalerweise steht hier erstmal Sünde. Wir sind getrennt von Gott. Du bist getrennt von Gott, weil du Sünder bist. Aber zum Glück ist Jesus gekommen. Und Jesus macht diese Brücke. Und wir können dann über diese Brücke laufen. Ah, und endlich sind wir bei Gott. Ich habe da ein bisschen Probleme mit dieser Grafik. Aber auch dazu später mehr. Kommt alles später, wie ihr merkt. D.A. Carson, Professor des Neuen Testamentes an der berühmt-berüchtigten Universität Trinity International University, schreibt Folgendes hierzu. Das Evangelium ist kein geringeres Motiv, das sich mit dem Anfang des christlichen Lebens beschäftigt, welches dann von jeder Menge Material abgelöst wird, welches dann wirklich eine Lebenstransformation ergibt. Das Evangelium ist kein geringeres Motiv, das sich mit dem Anfang des christlichen Lebens beschäftigt, welches dann von jeder Menge Material abgelöst wird, welches wirklich eine Lebenstransformation ergibt. Und er fährt weiter, im Neuen Testament wird das Evangelium regelmäßig nicht nur als Wahrheit präsentiert, welche man annehmen und glauben muss, sondern als nichts anderes als die Macht und die Kraft Gottes. So bezeichnet Paulus das Evangelium. Es ist die Kraft Gottes. Heute werden wir uns nicht mit allen Aspekten des Evangeliums beschäftigen können, dazu reicht die Zeit leider nicht, aber wir werden einen kleinen Ausschnitt anschauen. Und dazu würde ich gerne das Hauptaugenmerk auf 1. Korinther 15 legen. Ich werde die Schrift lesen, bitte euch dazu aufzustehen. Ich werde nicht das ganze Kapitel vorlesen. Ihr habt es auch in eurem, in den Flyern. Ihr kennt das, ich habe das gerne, ich sage am Schluss dann, dies ist das Wort Gottes und wer möchte, darf darauf antworten, gepriesen sei der Herr. Ich lese aus 1. Korinther 15. Nicht wundern, nach Vers 8 gibt es einen kleinen Sprung in Vers 20. Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist das, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr habt den Glauben unüberlegt angenommen. Denn von höchster Bedeutung habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er erschien Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Dann erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, der Missgeburt. Großer Sprung in Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erst ist Christus. Dann folgen die, wenn Christus kommt, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm unterworfen. Wenn hier gesagt wird, dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Und dann ist Gott alles in allem. Dies ist das Wort Gottes. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich werde die Predigt in 4 Teile einteilen. Erstmal werden wir uns anschauen, Evangelium, das kommt ja von einem bestimmten Wort. Wie definieren wir dieses Wort? Dann das Evangelium erklärt, das ist 1. Korinther 15. Das Evangelium gepredigt ist dann, wir gucken in der Apostelgeschichte ganz, ganz, ganz kurz die Predigten an, alle Predigten in der Apostelgeschichte. Wirklich nur kurz. Ich habe die zusammengefasst. Und dann beschäftigen wir uns mit dem, was nun? Was soll das alles? Warum haben wir uns das alles angeschaut? Das Wort Evangelium definiert ist an sich ganz einfach, kommt von dem griechischen Wort Evangelion. Eu heißt gut, Angelion ist die Nachricht. Also haben wir eine gute Nachricht. Wir haben eine? Ah, nochmal. Wir haben eine? Ja, wir haben eine gute Nachricht. Eine richtig gute Nachricht. Und zwar war die damals, Evangelion ist nicht was, was das Neue Testament zum ersten Mal benutzt hätte. Das haben die Römer genauso benutzt. Das war nämlich das Evangelion, wenn zum Beispiel ein neuer Kaiser zum Thron aufgestiegen ist. Das war Evangelion. Das war gute Nachricht. Nach dem Tod des Kaisers Caesar gab es viele Tumulte und Kriege im Römischen Reich. Die hat dann Octavian, der später Kaiser Augustus genannt wird, niedergeschlagen. Octavian stellte also den Frieden wieder her. Er gewann eine entscheidende Schlacht gegen Antonius, das ist der, der mit der Kleopatra da rumgemacht hat. Und dann heißt es, dieses Evangelion wurde sofort überall verkündet. Da wird das Wort benutzt, Evangelion, auch in Rom. Octavian ist jetzt alleiniger Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Obwohl es noch etwa 3 Jahre brauchte, bis er zurück nach Rom kam. Das Heilige Römische Reich ist später. Einfach nur des Römischen Reiches. Octavian kommt erst 3 Jahre später zurück, aber das Evangelium steht fest. Octavian ist Herrscher. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Sich zu beugen und ihm treu zu sein. Im Römischen Reich ist also das Evangelium kein guter Ratschlag. Hier, Johannes hat eine Frage und dann sagt er, ja, Johannes, ich habe hier einen guten Ratschlag, der Octavian ist jetzt Herrscher. Es ist kein guter Ratschlag, es ist gute Nachricht. Guten Ratschlag kann Johannes, wenn er will, annehmen oder ablehnen. An einer Nachricht kann Johannes nichts verändern. Die Nachricht ist nun mal Faktum. Die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Fakt um? Was ist meine Antwort darauf? Im Neuen Testament ist Evangelium auch Nachricht, und zwar auch gute Nachricht. Und vor allem über das, was Gott getan hat und auch immer noch tut. Es ist die Kraft Gottes. Aber nicht nur das, was am Kreuz geschehen ist. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt. Das Evangelium erklärt. Wir werden keine detaillierte Vers-für-Vers-Analyse vornehmen können, aber ich habe es mal in 3 Punkte unterteilt. Erstmal die ersten 2 Verse, dann 3 bis 5 und dann 20 bis 28. Ich lese nochmal die ersten 2. Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist das, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr habt den Glauben unüberlegt angenommen. Was Paulus hier sagt, ist, das Evangelium ist das Fundament, auf dem ihr steht. Es ist die Grundlage von allem. Nichts anderes gibt es als dieses Fundament, das Evangelium. Und durch dieses Evangelium werden wir auch gerettet, wenn wir daran festhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich habe mal in einer Vorlesung Callistus Ver gehört. Ich vergesse immer, wie das heißt in der orthodoxen Kirche. Ich glaube, Metropolit. Weiß jemand Bescheid hier? So eine Art Bischof, Oberbischof. Ich glaube, Metropolit heißt es. Callistus Ver hat mal einen Vortrag gehalten und da hat er eine Geschichte erzählt. Er saß in London in einem Zug und dann saß ein Evangelikaler ihm gegenüber. Und natürlich als Metropolit ist man gewiss angezogen, hat man also gleich erkannt. Also fragte ihn der Evangelikale, bist du gerettet worden? Und Callistus Ver in seiner Tradition überlegt etwas länger und sagt, eigentlich ist es der falsche Ansatzpunkt, bist du gerettet worden? Und seine Antwort war gewesen, ich bin im Prozess, gerettet zu werden. Erlösung hat einen Anfangspunkt, aber es ist ein Prozess. Es ist nicht, was damals geschehen ist, als ich mich für Jesus entschieden habe. Es ist ein Prozess. Luther hat das einmal so formuliert, ich muss den alten Adam jeden Morgen neu ersaufen. Ich muss den alten Adam jeden Morgen neu ersaufen. Es ist ein Prozess. Wir werden durch dieses Evangelium gerettet, sagt Paulus, wenn wir daran festhalten. Aber was ist nun dieses Fundament, dieses Evangelium? Das sind die Verse 3 bis 5. Denn von höchster Bedeutung habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Paulus zitiert hier, und da sind sich die Gelehrten einig, eine Tradition. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er erschien dem Kephas, dann den 12. Paulus spricht hier von, das ist die höchste Bedeutung. Das ist das Evangelium. Ich erkläre euch jetzt das Evangelium. Noch einmal. Das, was ich empfangen habe, die Tradition, gebe ich euch wieder weiter. Wie definiert Paulus das Evangelium? Christus ist gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden, er ist erschienen. So definiert Paulus das Evangelium. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, das ist wichtig. Er ist begraben, auferstanden und er ist erschienen. Wenn man es ein bisschen kürzer fassen will, es ist, die Jugend erinnert sich vielleicht noch, vor 2, 3 Jahren haben wir das mal gemacht. Mal gucken, ob die Jugend das noch weiß, ist noch nicht so lange her. Das Evangelium ist das Leben. Hey, sehr gut. Mal einen Applaus für die Jugend, das ist wirklich schon fast 3 Jahre her. Leben, Tod und Auferstehung. Das ist das Evangelium. Dazu nachher noch mehr. Wir sehen. Irgendwie habe ich gerade eine Seite übersprungen. Ah. Wir sehen, dass Paulus weder. Ich muss das mal hier ordentlich machen. Paulus erwähnt hier weder Himmel noch Hölle noch Buße. Man bemerke auch, dass Paulus davon spricht, dass etwas gemäß der Schrift geschehen ist. Und es geht hier jetzt nicht darum, einzelne Bibelstellen im Alten Testament herauszusuchen, um es 1:1 als Prophezeiung auf Jesus anzuwenden. Was Paulus hier sagt und was Jesus selbst sagt, ist, dass Jesus die Weiterführung und die Vollendung des Alten Testamentes ist. In Jesus hat Gott sein Ja gesprochen und alle Verheißungen wahrgemacht. Jesus selbst sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich bin gekommen zu erfüllen. Und Paulus bezeichnet Jesus als das Ende oder das Ziel des Gesetzes, des Alten Testamentes. So viel beziehungsweise so wenig mal zu diesen ersten 5 Versen. Denn die Verse 20 bis 28 werde ich nicht nochmal komplett vorlesen. Ist auch etwas kompliziert. Aber was Paulus am Schluss sagt ist, und dann ist Gott alles in allem. Und wir haben das vorhin gesungen. Fülle alles aus. Vor den Versen 20 bis 28 beschäftigt sich Paulus damit, dass manche der Korinther gesagt haben, es gibt die Auferstehung überhaupt nicht. Und Paulus sagt, okay, nehme jetzt mal an, die Auferstehung gibt es nicht, und dann geht er weiter und sagt, wie absurd diese Vorstellung wäre, wenn es die Auferstehung nicht gibt. Und dann kommt dieses Donnernde in Vers 20, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Das ist gute Nachricht, das ist Faktum, das ist kein Ratschlag. Die Auferstehung zu verleugnen, bedeutet, den christlichen Glauben aufzugeben. Paulus spricht davon, dass Jesus auferstanden ist, beziehungsweise, dass er auferweckt worden ist durch den Vater und den Heiligen Geist. Damit hört die Geschichte aber nicht auf. Jesus ist auferstanden, und wir lesen in Römer, als Sohn Gottes in Macht. Jesus ist auferstanden als Sohn Gottes in Macht. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Auch heute noch. Hier und jetzt. Jesus ist Herr. Und all das hat das Ziel der neuen Schöpfung. Wie Paulus schreibt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist etwas ganz Neues. Und da haben wir diese Transformation. Wir werden verändert durch den Heiligen Geist in uns. Wir sehen also, das Evangelium beinhaltet mehr als nur deine und meine Sündenvergebung. Evangelium ist nicht gleich Sündenvergebung. Evangelium ist mehr als Sündenvergebung. Was finden wir in der Apostelgeschichte hierzu? Und es wird wirklich relativ kurz, keine Bange. Das finden wir in der Apostelgeschichte dazu. Ich habe mal die verschiedensten, wer das nachlesen will, Apostelgeschichte 2, 3 und 4, also die Kapitel, dann 10, 13 und 17. Das sind die Predigten, die ich mir mal angeschaut habe. Und habe dann mal gezählt. Diese Zählung habe ich von einer anderen Studie übernommen. Meine Zählweise hat ein bisschen was anderes gegeben, zum Beispiel bei dem Wort Sünde kam dreimal vor, aber das wollen wir uns jetzt nicht dran stören. Der Einfachheit halber nehmen wir das mal so, wie es da ist. Als die Apostel in Aktion, das ist die Apostelgeschichte, Acts of the Apostles, als die predigen das Evangelium, das Wort Hölle kommt kein einziges Mal vor. Das Wort Himmel kommt kein einziges Mal vor. Bei Sünde 2 bis 3 Mal, hat aber was mit einer Antwort zu tun, die wir später uns auch noch anschauen werden. Jesus Leben kommt 4 Mal vor, der Tod 9 Mal, Jesus Auferstehung 15 Mal und die Herrschaft 10 Mal. Ich wollte euch das nur mal zeigen, um zu sehen, was für eine Gewichtung legen die Apostel, wenn die evangelisieren, wenn sie das Evangelium erzählen. Jetzt nicht nur die Jugend, es ist das Leben, Auferstehung. Die Auferstehung beinhaltet dann auch, dass Jesus auffährt zum Vater und sich zu seiner Rechten sitzt und herrscht. Auferstehung und Herrschaft. Der Schwerpunkt ist also auf dem Leben, Tod und Auferstehung von Jesus. Das ist das Evangelium. Es ist gute Nachricht über das, was Gott getan hat und auch immer noch tut in Jesus Christus. Ein anderes Beispiel. Wenn wir uns die Evangelien mal anschauen, also das Evangelium nach Matthäus, Evangelium nach Lukas, Markus, Johannes, dann sehen wir, um was geht es da eigentlich in diesen Evangelien? Es geht um das Leben, Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Deswegen wurden diese Evangelium genannt, das Evangelium nach Markus. Das ist das Evangelium. In der Gemeindeleitung, in den Sitzungen, haben wir eine sogenannte Lectio Continua, also eine fortlaufende Lesung. Und wir sind mal über was gestolpert. Und es ist mir gar nicht an dem Abend so aufgefallen, aber in der Vorbereitung jetzt. Als Jesus von einer Frau in Bethanien gesalbt wird, sagt Jesus Folgendes. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und mir ist es nie in den Sinn gekommen, warum, wenn wir das Evangelium reduzieren auf Sündenvergebung, warum wir dann von der Frau sprechen müssen? Wenn wir jetzt aber verstehen, was das Evangelium ist das Leben, Tod und die Auferstehung, dann macht es Sinn. Weil zum Leben von Jesus gehörte dazu, dass diese Frau ihn gesalbt hat. Hat was mit seinem Leben zu tun. Das Evangelium ist also nicht nur Sündenvergebung, sondern es ist größer als Sündenvergebung. Aber warum ist es so wichtig? Das zeige ich euch später. Na gut. Was ist das Ziel des Evangeliums? In dem populären Evangelium, wenn es um Sündenvergebung geht. Was ist das Ziel? Letztendlich ist das Ziel der Himmel. Jesus wird so eine Art Mittel zum Zweck. Es ist das, wie komme ich in den Himmel? Und das hat mir mal jemand geschenkt, diese Postkarte. Und das ist, was mir nicht gefällt an dieser Postkarte. Gibt es denn irgendwas, was euch, also dass Jesus weiß ist und so weiter. Gibt es irgendwas, was euch stört an dieser Karte? Er sitzt nicht im Auto, okay.
Jesus ist das Leben, nicht der Weg dahin.
Jesus ist zwar auch der Weg, aber eigentlich müsste Jesus
am Steuer
sitzen, okay. Lassen wir mal das Auto mal weg. Jesus müsste auf sich zeigen, nicht weg von sich. Und das ist auch, was mich hier stört. Jesus wird, je nachdem, wie man diese Grafik benutzt und so weiter, ist mir klar, Basic Training, vielleicht macht Jesus ähnlich, weiß ich nicht. Muss man halt mehr erklären einfach noch. Aber Jesus wird ja auch zum Mittel zum Zweck. Wie komme ich in den Himmel? Ach, du hast Glück gehabt. Jesus ist für dich gestorben. Wenn wir das Evangelium so, wenn das das Evangelium wäre, so erzählen, dann ist es mir und den Leuten vielleicht sogar egal, ob Jesus im Himmel ist oder nicht. Weil das Ziel war es gewesen, im Himmel zu sein. Was ist aber das Ziel des Evangeliums im Neuen Testament? Jesus. Jesus ist das Ziel. Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt einmal, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch dies ewiges Leben zu haben. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Es geht alles um Jesus selbst. Jesus ist das Evangelium. Jesus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was ist die Reichweite von diesem Evangelium, von dem populären? Was durchdringt dieses Evangelium? Ja, nicht viel. Denn dieses Evangelium, wenn das das Populäre ist, der Sündenvergebung, geht es ja wirklich nur darum, dass ich in den Himmel komme. Und so habe ich mich mit 14 auch für Jesus entschieden. Wer will in den Himmel kommen? Hey, ich. Wer will nicht in den Himmel kommen? Aber was wird dann ausgeschieden da? Die Sündenvergebung ist was Wichtiges. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen die Sündenvergebung. Wir brauchen das, ich brauche das. Ganz besonders ich brauche das. Aber wenn wir nur auf die Sündenvergebung eingehen, dann klammern wir die Jüngerschaft aus. Jesus nachzufolgen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Was ist die Reichweite des Evangeliums nach dem Neuen Testament? Alles. Damit Gott alles in allem ist. Was hat Gott geschaffen? Alles. Was will Gott erlösen? Alles. In unserer Gesamtheit. Unsere Seele. Aber nicht nur unsere Seele. Unseren Körper. Unsere Familie. Unsere Sexualität. Unseren Beruf. Unsere Politik. Die Kunst. Die Wissenschaft. Die Wirtschaft. Jesus ist an allem interessiert. Und Jesus ist nicht nur an allem interessiert. Er ist Herr über allem. Ich habe neulich eine Dokumentation geguckt zu dem Thema Sexualität in den Weltreligionen. Da ging es darum, darf man Sex vor der Ehe haben und so weiter und so fort. Und in allen Weltreligionen anscheinend ist das verboten. Und es gab eine protestantische Christin, die hat Folgendes gesagt. Ja, ich glaube an einen Gott, aber was ich mit meiner Sexualität mache, bestimme immer noch ich. Ich glaube, sie hat das Evangelium noch nicht so ganz verstanden. Denn das Evangelium bedeutet, dass Jesus Herr ist. Evangelium ist nicht gleich Sündenvergebung. Evangelium ist mehr als Sündenvergebung. Das kürzeste Glaubensbekenntnis Im Neuen Testament ist dieses: Jesus ist Herr. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. An einer anderen Stelle sagt Paulus: Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist Herr, es sei denn, er ist vom Heiligen Geist geleitet. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Philipper 2. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Welche Bedeutung hat das Evangelium, welche Bedeutung hat Jesus in deinem Alltag? Was bedeutet es für dich ganz konkret, dass Jesus Herr ist? Wir alle stehen in einer Beziehung zu Jesus. In welcher stehst du? Amen.